RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die kurzfristig angekündigte Waffenruhe im Ukraine-Krieg hat offenbar nicht gehalten. Jede Seite wirft der anderen Verstöße dagegen vor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte an, russische Angriffe zu dokumentieren. Der russische Präsident Putin hatte gestern überraschend eine Osterwaffenruhe für 30 Stunden ausgerufen.
Am frühen Morgen feiern sie in Kiew den Gottesdienst zum Ostersonntag. Noch immer herrscht Ausgangssperre. Deshalb ist keine traditionelle Nachtmesse möglich. Daran ändert auch die von Russland überraschend ausgerufene Osterwaffenruhe seit gestern Abend nichts. Putins Worten zu glauben, kommt dem Teufelglauben gleich. Heute ist Ostersonntag und da ist es besser, Gott zu vertrauen und die Hoffnung auf bessere Zeiten zu behalten. Zum Feiertag hat Präsident Selenskyj ein über 8 Minuten langes Video veröffentlicht, das den Ukrainern in Kriegszeiten Mut machen soll. Unser Land befindet sich auf einer sehr schwierigen Reise. Aber ich denke, das Schlüsselwort ist hier überstehen. Trotz allem finden wir jeden Morgen die Kraft aufzustehen, etwas anzugehen, unsere Aufgaben zu erledigen. In einem weiteren Post wirft er Russland vor, die Waffenruhe in der Nacht gebrochen zu haben, mit zahlreichen Angriffen an der Front. Auf Vorwürfe Russlands, dass auch die Ukraine ihre Angriffe fortgesetzt habe, reagiert er nicht. In mehreren ukrainischen Städten war in der vergangenen Nacht Luftalarm zu hören. Dass Russland wirklich Frieden will, bezweifeln viele.
Putin möchte Donald Trump beeindrucken. Er möchte sicherlich auch die Meldung in der Welt haben, dass er zu Ostern einen Waffenstillstand ausgerufen hat. Das ist jemand, der hat noch vor einer Woche am Palmsonntag ballistische Raketen auf Menschen schießen lassen, die zu einem Gottesdienst unterwegs waren. Da kann man mal sehen, wie verlogen das ist.
Nach dem Gottesdienst versammeln sich die Menschen, um das traditionelle Osterbrot segnen zu lassen. Eine Verlängerung der Waffenruhe hat Russland bisher nicht angeordnet. Wir hoffen immer auf das Beste, bereiten uns aber auf das Schlimmste vor. Um Mitternacht Ortszeit soll die Waffenruhe enden.
Frieden für die Ukraine, das war auch ein Appell in der päpstlichen Osterbotschaft, die auf dem Petersplatz Zehntausende mitverfolgt haben. Franziskus ließ sie verlesen. Er selbst war nach seiner Krankheit zu schwach dafür, sprach nur den Ostersegen. Trotzdem wollte er den Gläubigen nah sein. Mit dem Papamobil fuhr er über den Platz in der Vatikanstadt, begleitet von großem Jubel.
Es ist ein ungewöhnliches Osterfest in Rom. Ein Ostern fast ohne Papst. Auch heute ließ sich der gesundheitlich schwer angeschlagene Pontifex während der Ostermesse vertreten. Doch um Punkt 12 richten sich alle Blicke auf die Loggia über dem Eingang des Petersdoms. Wird Franziskus wenigstens zum Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis erscheinen? Liebe Brüder und Schwestern, frohe Ostern. Die Stimme immer noch schwach, überlässt er das Vorlesen seiner Osterbotschaft einem Erzbischof. Darin geht Franziskus auf die vielen Kriege und Konflikte auf der Welt ein. Das wachsende Klima des Antisemitismus, das sich in der ganzen Welt ausbreitet, ist besorgniserregend. Gleichzeitig sind meine Gedanken bei den Menschen und insbesondere bei der christlichen Gemeinde im Gazastreifen. Auch den Krieg in der Ukraine spricht der Papst an und ruft weltweit zur Abrüstung auf. Den Segen am Schluss spricht Franziskus wieder selbst.
Pater, es Filius, es bist Sant.
Für mich war es wunderschön, weil man sieht, dass es ihm nicht besonders gut geht. Trotzdem kam er raus, um uns zu segnen. Ich glaube, er ist ein guter Mann und er ist unser Oberhaupt und wir sind gesegnet, heute hier zu sein. Für die mehr als 30.000 Menschen auf dem Petersplatz wurde es am Ende dann doch ein besonderes Ostern mit Papst.
Hoffnung zu haben, trotz allem Negativen in der Welt, dazu hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fiers, die Menschen ermutigt. In ihrer Osterpredigt in Hamburg sagte Fiers, es sei wichtig, die guten Nachrichten zu teilen. Katastrophenmeldungen gäbe es genug. Das Land und die Welt brauchten aber Geschichten vom gelingenden Leben, die Kraft geben. Die israelische Armee hat Fehler bei einem Einsatz im Gazastreifen eingeräumt. Vor 4 Wochen waren 15 palästinensische Sanitäter erschossen worden. Zunächst hatte Israel bestritten, dass die Krankenwagen als solche zu erkennen waren. Erst als ein Video auftauchte, wurde der Vorfall untersucht. Als Ergebnis hieß es nun, ein Offizier werde abgesetzt. Von den 15 Toten hätten aber 6 der Terrororganisation Hamas angehört. Rund 3 Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar ist die humanitäre Lage in dem Bürgerkriegsland weiter katastrophal. Die Zahl der Toten liegt nach staatlichen Angaben inzwischen bei mehr als 3.700 und noch immer werden Menschen vermisst. In den besonders schwer betroffenen Gegenden fehlt es am nötigsten und fast täglich gibt es Nachbeben.
Ausländische Journalisten lässt Myanmars Regierung nicht ins Land. Aufnahmen aus dem Erdbebengebiet kommen von Hilfsorganisationen. Die Kommunikation holprig. Mal fällt das Internet aus, mal der Strom. Menschen kampieren im Freien, Krankenhäuser sind zerstört, es gibt kaum sauberes Wasser. Wir haben Angst vor Durchfallerkrankungen. Auch all unsere Toiletten sind kaputt. Das macht es noch schwieriger. Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch immer nicht klar. Epizentrum Mandalay. Hier leisten lokale Helfer deutscher Organisationen erste Hilfe, richten kleine medizinische Notfallstationen ein oder beraten zu Hygiene und Wasseraufbereitung. Die große Sorge, der Ausbruch der Cholera. Myanmar war schon vor dem Beben ein geschwächtes Land und Bildung ein rares Gut. Oft kam Hilfe aus dem Ausland. Viele Kinder stehen nun wieder ohne Schule da. Staatliche Hilfe ist nicht zu erwarten. Das Erdbeben hat unsere Bücherei zerstört. Jetzt muss ich zu Hause bleiben. Ich vermisse meine Freunde. Doch effektive Hilfe, auch Wochen nach dem Beben, kaum möglich in Myanmar, einem Land im Bürgerkrieg zwischen der regierenden Militärjunta und verschiedenen Rebellengruppen. Hilfsorganisationen fordern dringend ein Ende der Kämpfe. Eskaliert der Konflikt weiter mitten in die Folgen des Bebens hinein, dann wäre das desaströs für die Bevölkerung. Eine politische Lösung ist weit entfernt. Einziger Hoffnungsschimmer, der ausgeprägte Gemeinschaftssinn. Die Menschen helfen sich gegenseitig.
No Kings, keine Könige, das fordert diese Demonstrantin in New York. Deutliche Kritik an US-Präsident Trump und an seinem Regierungsstil. Auch in zahlreichen anderen Städten gingen die Menschen gestern gegen Trumps Politik auf die Straße. In Washington zogen Hunderte vor das Weiße Haus. Sie demonstrierten unter anderem gegen seine Abschiebungspolitik. Und auch in Miami machten Protestierende ihrem Ärger lautstark Luft, vor allem über gekürzte Sozialleistungen. Union und SPD diskutieren weiter über eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Im Koalitionsvertrag ist von einem attraktiven Wehrdienst die Rede, der aber zunächst freiwillig sein soll. SPD-Chef Klingbeil gab sich in der Funke Mediengruppe sicher, dass sich genug Freiwillige finden. Dafür müsse die Bundeswehr aber Anreize schaffen. Dagegen zeigte sich der CDU-Abgeordnete Wadefuhl skeptisch. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte er, man werde spätestens Ende dieses Jahres prüfen müssen, ob die nötige Personalstärke wirklich zusammenkomme. In der katholisch geprägten Lausitz wurde der Ostersonntag auch an diesem Jahr hoch zu Ross gefeiert. So wie hier in Brandenburg oder Sachsen waren Osterreiter unterwegs. In festlicher Kleidung zogen sie auf Pferden durch die Ortschaften und verkündeten die Osterbotschaft. Ein sorbischer Brauch, den es schon seit mehr als 500 Jahren gibt.
Sie leben ihre sorbische Tradition über die Generationen hinweg. Der Vater Tobias Rucher aus Bautzen ist seit 32 Jahren Osterreiter. Sein Sohn Jan folgt der Tradition.
Das ist ein ganz großes Privileg für mich, Ostern reiten zu dürfen. Und ich habe mir das auch so fest vorgenommen, dass ich so lange wie es geht auch Ostern da bin und reite.
Es ist ihr Höhepunkt des Osterfestes und damit sind sie nicht allein. Etwa 1500 Osterreiter sind heute singend und betend in der Lausitz unterwegs. Männer in Frack und Zylinder, ihre Pferde sind aufwendig geschmückt. Die meisten Sorben leben in Sachsen und Brandenburg. In Deutschland sind sie eine anerkannte Minderheit. Nach der jahrhundertealten Tradition reiten nur die Männer und bringen die Osterbotschaft in ihre Nachbardörfer. In einigen wenigen Regionen nehmen inzwischen auch Frauen teil. Auch heute haben die feierlichen Prozessionen wieder zahlreiche Schaulustige angelockt. Viele sind extra dafür angereist.
Tennisprofi Alexander Zverev hat heute allen Grund zum Feiern. Es ist nicht nur sein 28. Geburtstag. Der Hamburger hat auch das ATP-Turnier in München gewonnen, nach mehreren Pleiten in den vergangenen Wochen.
Alexander Zverev gewinnt heute in München sein erstes Turnier in diesem Jahr überhaupt. Sechsmal in Folge kam der Deutsche nicht über ein Viertelfinale hinaus. Ausgerechnet beim Heimturnier in München platzt der Knoten. Zverev im weißen Dress lässt schon im ersten Satz seinem Gegner Ben Shelton aus den USA wenig Chancen. Nach nur 28 Minuten sichert sich der Hamburger den ersten Satz mit 6:2. Auch im zweiten Satz dominiert Zverev. Ihm gelingt ein frühes Break und diesen Vorsprung kann der derzeit beste deutsche Tennisspieler souverän verteidigen. Nach den erfolglosen Wochen ist vor allem die mentale Stärke zurück. Nach einer Stunde und 11 Minuten verwandelt Zverev seinen ersten Matchball zum 6:2 und 6:4 Erfolg. Es ist eine perfekte Turnierwoche für Alexander Zverev. Gekrönt an seinem Geburtstag mit dem 24. Karrieretitel, die Trendwende Richtung der kommenden Grand-Slam-Turniere ist mehr als gelungen.
Zur Fußball-Bundesliga. Dortmund steigert seine Chancen auf einen Europapokal-Startplatz in der kommenden Saison. Gegen Mönchengladbach gewann der BVB 3:2. Im ersten Spiel des Nachmittags trennten sich Augsburg und Frankfurt 0:0.
Das Torgestänge. Und diese beiden Torhüter sind verantwortlich für ein torloses Duell. Frankfurts Trapp hat im ersten Durchgang Glück, dass die Latte und ein Abseitspfiff den Rückstand verhindern. Nach dem Seitenwechsel ist Augsburgs Damen im Aludusel nach Christensens Pfostentreffer. Es entwickelt sich ein flottes Spiel. Der eingewechselte Berisha wieder ans Frankfurter Gestänge. Es beginnt die große Zeit der beiden Keeper. In der 82. Minute scheitert Frankfurts Tutor an FCA-Schlussmann Damen. Der reagiert in der Schlussphase mehrfach stark. Auch dank ihm ist Augsburg in der Rückrunde kaum zu besiegen. Fast hätte sich der FCA in der 88. Minute noch belohnt, aber der eingewechselte Tietz findet in Trapp seinen Meister. Der zeigt nach mehr als einmonatiger Verletzungspause eine starke Leistung. Frankfurt mit dem ersten 0:0 in dieser Saison, auch dank zweier starker Torverhinderer.
Die Tabelle, die Bayern weiter an der Spitze vor Leverkusen und Frankfurt. Dortmund verbessert sich auf Platz 7, Mönchengladbach ist 9. Augsburg dahinter auf Rang 10, in der Abstiegszone Heidenheim vor Bochum und Schlusslicht Kiel. Werner Lorand ist tot. Der legendäre Trainer des TSV 1860 München starb heute im Alter von 76 Jahren. Lorand trainierte die Löwen von 1992 bis 2001, führte den Verein aus der damals noch drittklassigen Bayernliga in die Bundesliga. Die Spiele seiner Mannschaft verfolgte er oft extrem emotional. Bei seinen Fans war er deshalb beliebt. Die Stadt Weifang im Osten Chinas gilt als Geburtsstätte der Drachen. Handwerkskunst in jahrhundertealter Tradition. Zurzeit findet dort wieder das größte internationale Drachenfest statt. In diesem Jahr mit mehr als 250 Teams aus 50 Ländern, die ihre Kunstwerke am Himmel zeigen. Und wir schauen mit diesen Bildern aufs Wetter.
In der neuen Woche bestimmt Tiefdruckeinfluss unser Wetter. Dabei gibt's immer wieder Schauer, zum Teil mit Blitz und Donner. Heute Nacht ziehen die teilweise heftigen Schauer und Gewitter des Tages nach Norden und Osten und lassen dabei nach. Sonst ist es teils wolkig, teils klar. Im Süden gibt's später neue Schauer. Morgen neben dichten Wolken auch gelegentlich Sonnenschein, dazu gebietsweise nass. Am Nachmittag sind wieder einzelne Gewitter unterwegs. In den östlichen Landesteilen heute Nacht um 10 Grad, im Norden teilweise nur niedrige, einstellige Werte. könnte. Morgen wieder verbreitet um 20 Grad oder etwas darüber im westlichen Bergland und an der See deutlich kühler. Auch Dienstag gibt's bei vielen Wolken und etwas Sonnenschein stellenweise Schauer und Gewitter. An dem wechselhaften und recht warmen Wetter ändert sich in den folgenden Tagen wenig.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio.
Der ARD-Infoabend.
Christoph Kolumbus, der gilt in Spanien als eine Art Nationalheiligtum. Ein Teil seiner Gebeine liegt in der Kathedrale von Sevilla. Wissenschaftler hatten DNA-Proben entnommen. Daraus sollten tiefere Erkenntnisse über den Weltentdecker gewonnen werden. Die Analysen ziehen sich allerdings bis heute hin. Und gerade die jüngsten Schlussfolgerungen des Wissenschaftlers, der die Knochendaten seit vielen Jahren auswertet, haben es in sich. Es geht um die Frage, ob Kolumbus wirklich aus dem italienischen Genua stammte. Die aktuellen Ergebnisse sagen nein. Gleichzeitig kommen Zweifel an der Analyse auf. Christian Sachsinger über die aktuelle Wissenschaftsdebatte und über eine nach wie vor spannende Geschichte rund um den Weltensegler.
Angefangen hat alles vor rund 20 Jahren. Damals darf der Forscher José Antonio Lorente von der Universität Granada nach langem Ringen mit den Behörden endlich eine Kiste öffnen, die Spanien als eine Art Nationalschatz hütet. Das spanische Fernsehen RTV hat diesen Moment mit Lorente dokumentiert.
Das war schon ein sehr aufregender Tag. In der Nacht habe ich fast kein Auge zugekriegt. Es war einer der wichtigsten Tage aus professioneller und aus wissenschaftlicher Sicht.
Die Aufregung ist verständlich. Lorente kann damals, 2003, als erster einen Blick in die Kiste werfen, die davor fast 100 Jahre unberührt in der Kathedrale von Sevilla im Süden Spaniens gestanden hat. Im Inneren die Gebeine des Seefahrers und Weltentdeckers Christoph Kolumbus. Das heißt, man nimmt zu dem Zeitpunkt an, dass sie es sind. Sicher ist sich niemand. Um die Kiste öffnen zu können, muss man aber erst einmal an sie herankommen. Der Sarkophag befindet sich in rund 5 Metern Höhe. Er wird von 4 überlebensgroßen Figuren mit Königskronen getragen. An dem Denkmal hat sich bis heute nichts verändert. Es steht nach wie vor in der Kathedrale von Sevilla und zieht Menschen aus aller Welt an. Wer davor steht, muss den Kopf in den Nacken legen und weit nach oben schauen, um die Kiste zu erblicken. Das wirkt beeindruckend, fast einschüchternd.
You know who's in there? Columbus, right? Okay.
I think it's amazing, it's beautiful, I love it.
It is, of course, it's yeah, incredible, spectacular.
And they are wearing crowns. I guess they pretend to be someone that belong to the monarchy.
Die 4 Königsfiguren mit ihren Kronen stehen für die alten spanischen Reiche Kastilien, Aragon, León und Navarra. Zurück zu Lorente und seinem Team. Das muss damals ein Gerüst um das Denkmal herum aufbauen, um ganz oben an den Sarkophag heranzukommen. Die Hoffnung ist, große, intakte Skelettteile vorzufinden, um möglichst viele Schlüsse ziehen zu können. Der Wunsch erfüllt sich allerdings nicht. Der Inhalt ist eine herbe Enttäuschung für den Forscher.
Als wir die Kiste mit den Gebeinen von Christoph Kolumbus geöffnet haben, sahen wir nur einen Haufen kleiner Knöchelchen. Knochenfragmente, die höchstens so groß waren wie ein Tischtennisball. Und da übertreibe ich schon. Das war völlig frustrierend.
Dass es nur noch so wenige und so schlecht erhaltene Überreste gibt, hat einen Grund. Kolumbus reiste nicht nur als Lebender, sondern auch als Toter um die halbe Welt. Der Entdecker wurde nach seinem Tod im Jahr 1506 zwar erst einmal in Spanien bestattet, da es aber sein Wunsch gewesen war, in der neuen Welt seine letzte Ruhestätte zu finden, wurde der Sarg nach Santo Domingo verfrachtet, in die heutige Dominikanische Republik. Später, als Spanien die Insel an Frankreich verlor, ging es weiter nach Kuba und von dort aus am Ende zurück nach Spanien. Kolumbus' Überreste wurden wenigstens 5-mal umgepackt. Dabei ging offenbar einiges verloren. Vielleicht sogar alles? Womöglich sind die paar Knöchelchen in der Kathedrale von Sevilla ja gar nicht von Kolumbus. Wichtige Frage. Aber lässt die sich mit den kärglichen Überresten überhaupt beantworten?
Kleine Reste Knochenmaterials oder von Zähnen enthalten immer noch genügend Erbgut, um damit ziemlich umfangreiche Untersuchungen zu machen.
Die Zähne kann man aufbohren, wenn die vorhanden sind, beispielsweise Knochen kann man aufsägen, sodass man da auch in Bereiche kommt, wo wirklich nur das Erbgut der betreffenden Person ist und nicht irgendwer, der das mal angefasst hat oder was da sonst noch alles im Laufe der Jahrhunderte gelegen haben mag.
Das sagt der deutsche Kriminalbiologe und Forensiker Mark Bennecke. Und tatsächlich scheint inzwischen zumindest eines geklärt. Lorente und sein Team schaffen es, aus den Knochenresten einen sogenannten genetischen Fingerabdruck zu erstellen. Um zu wissen, ob es sich wirklich um Christoph Kolumbus handelt, braucht man aber einen Verwandten, um beide Genabdrücke zu vergleichen. Tatsächlich gibt es in der Kathedrale von Sevilla ein weiteres Kolumbus-Grab, in dem einer seiner Söhne liegt, Ferdinand oder auf Spanisch Hernando Colón. Dessen Knochen sind gut erhalten. Und der Genvergleich fällt positiv aus, wie Lorente in der Fernsehdoku feststellt. Nun will sich das Forscherteam aus Granada an die zweite, noch schwierigere Frage heranwagen. Woher kam Christoph Kolumbus eigentlich? Unter den Touristen in Sevilla gibt es jedenfalls wilde Spekulationen. Spanien? Er ist Portugiese. Einige Griechen sagen, der kommt aus Griechenland. Spanier sagen teils, er kommt aus Spanien, Italiener sagen aus Italien. Perhaps he is. Kolumbus selbst hatte jedenfalls angeblich behauptet, aus dem italienischen Genua zu stammen. Es gibt allerdings auch immer wieder andere Hinweise. Zum Beispiel verfasste er seine Briefe auf Spanisch und nicht auf Italienisch. Außerdem gibt es viele Gemeinden, Organisationen oder Familien, die angeben, Belege dafür zu haben, dass der Seefahrer zu ihnen gehört. Kolumbus käme demnach wahlweise etwa aus Portugal, Galizien, dem Baskenland, von Mallorca oder aus der Gegend um Valencia im Osten Spaniens, um nur ein paar zu nennen. Der Forscher Lorente ist allen diesen Alternativen nachgegangen. Er hat Genvergleiche gemacht mit Familien in den verschiedenen Gegenden, die Kolumbus für sich beanspruchen. Alle Varianten werden dabei widerlegt. Bis auf eine, die ostspanische. Kolumbus, schließt Lorente in der Fernsehdokumentation, sei Sephade gewesen, also Jude aus dem spanischen Mittelmeerraum.
Tenemos ADN de Cristóbal Colón muy parcial.
Wir haben die DNA von Christoph Kolumbus, ein bisschen, aber ausreichend. Aber wir haben auch die DNA von seinem Sohn Hernando. Die zwei waren Vater und Sohn. Und was wichtig ist, es gibt hier Muster, die auf eine jüdische Herkunft hindeuten.
Hay rasgos compatibles con origen judío.
So wie der Film es darstellt, hört es sich aber irgendwie an, als würde Lorente behaupten, es gäbe jüdische Gene und er habe sie bei Kolumbus gefunden. Was natürlich so falsch ist. Es gibt auch keine katholischen oder evangelischen Gene. Wie er es genau gemeint hat, dazu sagt der spanische Wissenschaftler nichts. Er gibt im Moment keine Interviews. Auch für ein Hintergrundgespräch steht er nicht zur Verfügung. Nur so viel erfährt man auf Anfrage. Er sei damit beschäftigt, alle Forschungsergebnisse zu Kolumbus aufzubereiten und zu veröffentlichen. Also geht die Frage, wie es zu der Aussage über eine jüdische DNA gekommen sein könnte, an den deutschen Forensiker Mark Bennecke. Der erklärt, dass es in der Vergangenheit durchaus vorkam, dass sich Teile der Bevölkerung nicht mit anderen Teilen durchmischten.
Also die ganz strengen Juden beispielsweise, die haben gesagt, du kannst überhaupt nur Jude sein, wenn deine Mutter sozusagen vollwertige Jüdin ist. Da hat man dann halt immer darauf geachtet, dass diese Erblinien auch wirklich eingehalten werden. Also die haben halt sehr, sehr streng darauf geachtet, untereinander zu heiraten und Kinder zu bekommen. Und so sind da irgendwelche zufälligen Merkmale gehäuft vorhanden.
Ob das die Theorie ist, die hinter Lorentes Aussage steckt und ob er zum Beispiel DNA-Datenbanken über Sephaden gefunden und verwendet hat, dazu sagt der Film nichts. Auch warum es genau die Gegend um Valencia sein soll, wird nicht ausreichend erklärt. Und so steht Lorente jetzt in der Kritik. Forscherkollegen haben sich zu seiner Kolumbus-Theorie geäußert und ihm dabei auch vorgeworfen, dass er damit nicht den üblichen wissenschaftlichen Weg eingehalten habe. Wie dieser aussieht, beschreibt Mark Stoneking, britischer Molekularanthropologe und ehemaliger Kollege von Lorente.
Normally you write an article, a manuscript, and submit it to a scientific journal.
Normalerweise schreibt man einen Artikel oder ein Manuskript und reicht es bei einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift ein. Und dann durchläuft es ein Peer-Review-Verfahren. Die Herausgeber schicken es an Personen, von denen sie glauben, dass sie qualifiziert sind. Also an andere Wissenschaftler, die ihrer Meinung nach geeignet sind, das Manuskript zu beurteilen. Die sagen eigentlich fast nie, alles in Ordnung, keine Änderung nötig. In der Regel gibt es Anmerkungen. Die Autoren überarbeiten damit ihr Manuskript. Das kann auch mehrere Überarbeitungsrunden durchlaufen. Erst dann wird es von der wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht.
Und erst im allerletzten Schritt kommen die Erkenntnisse an die breite Öffentlichkeit. Lorente und sein Team haben es genau andersherum gemacht und zuerst die Fernsehdokumentation produziert. Und so ist die Aussage, dass Kolumbus nicht aus Genua stamme, sondern Jude aus der Gegend um Valencia sei, bislang nicht mehr als eine wackelige Behauptung. Auch Cristina Gálvez, Kunsthistorikerin und offizielle Fremdenführerin der Stadt Sevilla, kam mit Lorentes Theorie zunächst nicht ganz klar.
Klar war das eine Überraschung. Im Studium, in allen Lehrbüchern haben wir ständig gelernt, dass jene Person, die nach Amerika fuhr und Christoph Kolumbus hieß, dass die aus Genua stammte.
Allerdings findet sie auch, dass Lorentes Variante des sephardischen Juden einiges für sich hat. Würde gut passen, meint Gálvez.
Es heißt ja, dass Kolumbus' erste Reise von Juden finanziert worden sei. Und außerdem wurden Juden damals verbannt, wenn sie nicht zum Christentum konvertieren wollten. Granada wurde als letzte Bastion von den Mauren erobert und Spanien formierte sich als geeintes Königreich. Da galt es, vieles neu zu organisieren und das ging leichter mit einer einheitlichen Religion.
Eben der katholischen Religion. Und die wurde mit Gewalt durchgesetzt. Juden mussten entweder konvertieren oder sie wurden des Landes verwiesen. Die entsprechende Anweisung kam 1492. Das ist auch genau jenes Jahr, in dem Kolumbus nach Amerika aufbricht. Zufall? Der berühmte Seefahrer hat Berichten zufolge immer ein Geheimnis um seine Herkunft gemacht. Möglicher Grund: hätte er sich als Spanier zu erkennen gegeben, dann wäre seine jüdische Herkunft schnell aufgedeckt worden. Bislang ist das aber eben nur eine Mutmaßung. Den klaren Beweis dafür muss José Antonio Lorente erst noch liefern.
Hallo, ich bin Corinna Hennig. Vor 5 Jahren haben wir bei NDR Info einen Podcast gestartet. Vielleicht erinnert ihr euch, das Coronavirus Update. In über 100 Folgen haben wir damals über das Infektionsgeschehen rund um SARS-CoV-2 informiert. Und jetzt sind wir zurück. 5 Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Deutschland fragen wir uns in 10 Folgen, was haben wir eigentlich aus der Pandemie gelernt?
Ich denke, ganz wichtig hier in Deutschland war hier auch das Gesundheitsamt und die Strukturen, die es einfach gab, die Nachverfolgung gemacht haben.
Das war die Virologin Sandra Ziesek. Und auch ihr Kollege Christian Drosten ist wieder mit dabei in unserem Podcast.
Die Bevölkerung muss das unbedingt ganz transparent auch mitkriegen, damit einfach manche Untergrundmedien weniger Chancen haben, ihre Fehlinformationen zu streuen. Auf dem Rücken der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch auf dem Rücken der Politiker.
Wie gut sind wir also auf die nächste Pandemie vorbereitet? Und wo gibt's noch Nachholbedarf? Wir haben im Podcast viele Forschende dazu befragt. Epidemiologinnen und Veterinärmediziner, Psychologinnen und Soziologen. Das Coronavirus-Update findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.
Nichts bleibt uns verborgen. Ein Thema in aller Tiefe.
Also die Kriegstechniken, die man in Gaza gelernt hat, die werden jetzt in Westjordanland angewendet.
11KM, der Tagesschau-Podcast.
Wir haben auf der einen Seite den Handlungsdruck nach den Wahlergebnissen und auf der anderen Seite haben wir diesen Sparzwang.
Die Geschichten hinter den News.
Also selbst die eigenen Leute konnten nicht glauben, dass Mitglieder der RAF zu solchen Taten fähig sind.
Spannende Recherchen.
Das kann auch nützlich sein für militärische Aufklärung. Eine Drohne fliegt natürlich viel tiefer als ein Satellit.
Und umfassende Hintergründe.
Denn rund um diesen Taksim-Platz fanden 2013 diese sehr großen Gezi-Proteste statt. Und die große Angst der Regierung ist, dass die Menschen dort wieder aufschlagen.
11KM, der Tagesschau-Podcast. Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD Audiothek App downloaden. Die Infoabend.
Nachrichten. Um 20.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Moskau verlängert die Feuerpause im Ukraine-Krieg nicht. Präsident Putin habe keinen Befehl gegeben, die österliche Feuerpause zu verlängern. Das erklärte Kreml-Sprecher Pieskow der amtlichen Nachrichtenagentur TASS. Damit läuft die Waffenruhe nach 30 Stunden um Mitternacht Ortszeit aus. Ohnehin hatten sich beide Seiten hundertfachen Beschuss vorgeworfen. Putin hatte sich schon bei der Verkündung die Tür offen gelassen, bei feindlichen Provokationen zurückzuschlagen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte seinerseits betont, die Ukraine werde Russlands Verhalten spiegeln. Knapp einen Monat nach der Tötung von 15 palästinensischen Sanitätern und Zivilschutzmitarbeitern im Gazastreifen hat Israels Militär Fehler eingeräumt. Der Zwischenfall sei durch ein so wörtlich operatives Missverständnis verursacht worden, heißt es in der Zusammenfassung einer entsprechenden Untersuchung. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Inken Henkel.
Bei dem Zwischenfall am 23. März hatten israelische Soldaten palästinensische Retter erschossen. Zunächst hieß es, die angegriffenen Fahrzeuge seien nicht markiert gewesen und ohne Blaulicht gefahren. Jetzt allerdings zeigt eine Untersuchung, der Einsatz der Schusswaffen war Ergebnis eines operativen Missverständnisses bei der israelischen Truppe. Die Soldaten hätten geglaubt, dass sie real bedroht seien. Das Militär empfiehlt Disziplinarmaßnahmen gegen die befehlshabenden Offiziere.
Trotz einer Fortsetzung der Atomverhandlungen mit den USA warnt der iranische Außenminister Araghchi vor unrealistischen Erwartungen. Es gebe weder Grund für Optimismus noch für Pessimismus, sagte er nach der zweiten Verhandlungsrunde mit dem US-Sondergesandten Witkoff in Rom. Die technischen Verhandlungen sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Eine weitere politische Runde ist am nächsten Wochenende geplant, beides in der omanischen Hauptstadt Maskat. Papst Franziskus hat den Segen Urbi et Orbi von der Loggia des Petersdoms ausgespendet. Im Anschluss fuhr der gesundheitlich angeschlagene 88-Jährige noch im Papamobil durch die Menge und begrüßte die Gläubigen. Er wünsche sich wieder zurückzufinden zu der Hoffnung, dass Frieden möglich ist, heißt es in der Osterbotschaft des Papstes, die stellvertretend vom Zeremonienmeister von der Loggia aus verlesen wurde. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht von Südwesten her Schauer und vereinzelt Gewitter. Im Nordwesten bleibt es länger trocken und die Werte liegen zwischen 12 und 1 Grad. Am Tage ist es in der östlichen Mitte länger trocken und heiter. Sonst fällt zeitweise Regen und es gibt einzelne Gewitter bei Werten von 11 Grad auf Sylt bis zu 20 Grad in Cottbus. Am Dienstag ist es heiter bis wolkig, stellenweise fallen Schauer, 12 bis 21 Grad. Und am Mittwoch ist es wechselhaft mit Schauern und Gewittern bei Werten von 11 bis 20 Grad. Das waren die Nachrichten.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie in meiner Funktion als Schirmherr dieser Stiftung. Wir haben wieder einen großartigen Gast heute, einen Kollegen, Stand-up-Comedian Maxi Stettenbauer. Herzlich willkommen, Maxi.
Hallo, danke für die Einladung.
Großartig, dass du dich bereit erklärst, da mit uns zu sprechen und Auskunft zu erteilen. Und wie immer, das wissen Sie, wenn Sie uns häufig hören, ist der Experte, der Vorstandsvorsitzende unserer Stiftung, Herr Professor Ulrich Hegerl.
Ja, grüß Gott und guten Tag an alle.
Mal, vielleicht stellst du dich selber nur kurz vor, für einige wenige, die dich nicht kennen. Du bist Stand-up-Comedian.
Richtig, ja.
Man kennt dich aus Sendungen wie Nightwatch, wie dem Quatsch-Comedy-Club. Mhm.
Seit über 20 Jahren im Geschäft, kann man das so sagen?
15.
Sowas?
Ja, ja, doch.
15 ist das neue über 20.
Genau, also ja. Ich habe die Gesellenprüfung in der Unterhaltung hinter mir, könnte man jetzt sagen, ja.
Ja. Und du bist hier natürlich, weil du leider von Depressionen betroffen bist. Seit wann hast du damit zu tun?
Also in der Therapie habe ich das so weit aufgearbeitet, ich würde sagen, seit meinem 16. Lebensjahr ist das so, weil ich hatte da ein traumatisches Erlebnis. Meine Schwester ist gestorben bei einem Autounfall. Und das hat mich quasi in so einen Schockzustand geworfen.
Ja.
Und hatte quasi seitdem immer so das Gefühl, dass ich so neben mir stehe. Also keinen wirklichen Kontakt zum Leben. Und mir ist das bis Mitte 20 nie wirklich so aufgefallen, bis mir ein Freund mal so erklärt hat, du gefällst mir irgendwie nicht. Ich habe ihm gerade von einer Reise erzählt, die ich nach San Francisco gemacht habe. Also und wenn man das jetzt mich so reden hört, Mensch, da ist ja was los, das ist ja super.
Interlaken, Frisco.
Ja, und bin da auch wirklich sehr beschenkt mit dem Beruf, den ich da machen darf. Und mein Kumpel, auch ein sehr enger Freund immer noch, der meinte halt zu mir, das gefällt mir nicht, wie du so drüber redest, weil du sagst das alles so freudlos und alles so egal. Und das ist mir so bis jetzt dann nie aufgefallen. Und dann bin ich in eine Therapie gegangen, also man guckt dann so rum und so und probiert dann auch ein paar Therapeuten aus. Und da fiel dann das erste Mal hochfunktionale Depression. Also sprich, dass man quasi nach außen hin so funktioniert. Aber wenn ich da wirklich in der Zeit, wo ich das noch nicht wusste und wo ich auch noch kein Handling dafür hatte, es ist wirklich diese chronische Freudlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und auch Sinnlosigkeit. Ja, man denkt immer, das hat mit einem selber zu tun. Man denkt immer, das ist irgendwie Teil der Persönlichkeit. Man sei einfach so. Aber diese Draufsicht, ja, sagt so, nee, es gibt hier eine Symptomatik, die eine Krankheit ist, die man besprechen und wo man was machen kann.
Ja. Das heißt aber, dass das Warnsignal oder das wichtige aktuelle Wort, der Weckruf, kam von einem Freund.
Ja. Mir selber war das überhaupt nicht klar. Mein damaliges Lebensgefühl war chronische Gedrücktheit, sage ich jetzt mal. Und es war auch egal, was ich gemacht habe. Also auch egal, ob ich jetzt irgendwo auf Partys war oder weil man ist ja als Comedian ja dann doch unter Leuten hier und da. Und ich empfand, ich würde es heute so formulieren, immer eine Distanz zum Leben. Da war immer so eine Brücke, über die ich einfach nicht rübergekommen bin. Und ich dachte halt einfach, ja, ich bin halt einfach komisch, ich bin kaputt, ich bin irgendwie...
Ja.
Und das war dann auch so, dass das hat zu schlimmen Episoden dann auch geführt, so für mich natürlich so. Ne? Also
und würdest du für dich sagen, in deiner eigenen Wahrnehmung, der Auslöser war schon der Tod deiner Schwester?
Das war für mich wirklich ein Aha-Erlebnis,
weil
ich, das hilft so viel, dass man da jemanden hat, der das für einen aufschlüsselt und mal darlegt. Und die Erläuterung ist so, dass ich da in eine Schutzreaktion gegangen ist. Ich weiß auch noch ganz genau, als ich das erfahren habe, das war wirklich so, als ob ich von einem LKW überfahren wurde. Als ob man so eine Schneekugel über mich gestülpt hätte und alles fühlte sich dumpf an. Und das wusste ich damals schon. Ich war 16, so nach 3-4 Tagen habe ich mir gedacht, eigentlich sollte ich jetzt heulen. Eigentlich sollte ich fix und fertig mit der Welt sein. Aber es war so ein Nichtgefühl, sage ich. Ne? Es war einfach irgendwie kein Kontakt, gar nichts. Und dann dachte ich mir einfach so, ja, dann bin ich halt so, dann bin ich halt anscheinend irgendwie so ein Psychopath oder ich bin irgendwie so ein Typ, der einfach nichts fühlt, wenn seine Schwester stirbt.
Ja.
Und das hat einfach so zu tiefen auch Selbsturteilen bei mir gefühlt, Selbstablehnung auch, weil auch wenn ich dann mal eine Freundin oder so hatte, heute Frau, und man geht irgendwie essen und man ist nicht da, man hat kein Gespräch, das ist ja heute für mich in meinem Erleben um 180 Grad anders. Also ich fühle anders, ich lebe anders. Aber das war, wenn ich da an die Zeit zurückdenke, echt einfach, das war die Hölle.
Du hattest ja noch zusätzlich Panikattacken.
Ach, furchtbar. Ja, also...
Ist das ein Element der Depression oder trifft es unabhängig davon auf?
Es gibt unabhängig. Es gibt Menschen, die haben nur Panikattacken, aber keine Depressionen. Also die kennen zum Beispiel diese Anhedonie, also diese Freudlosigkeit, Sinnlosigkeit, das kennen die nicht so. Aber sie haben immer wieder diese Panikattacken, was auch sehr quälend ist. Aber die können eben auch auftreten im Kontext von depressiven Krankheitsphasen, wo man einfach alles katastrophierend erlebt und das Gefühl hat, das Leben ist mehr oder weniger zu Ende. Selbst sowas wird erlebt. Darf ich mal eine Frage stellen in dem Zusammenhang, weil Sie ja beide sehr humorvolle Menschen sind und deswegen so eine Leichtigkeit hier ist. Aber das Leid ist ja sehr, sehr tief. Ne?
Ja,
und
ja.
Ist es denn so, dass Sie auch finstere Gedanken hatten?
Ja, ja, ja. Es war auch wirklich so, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, so, wir hatten jetzt einen ganzen Trauerfall in der Comedy-Szene. So ein lieber Kollege Marcel Mann hat sich das Leben genommen. Und es gibt einen Teil von mir, der ihn versteht, warum man das tut.
In der Depression?
Ja, warum man das tut. Ich möchte das nicht gutieren, ich halte das nicht auf gar keinen Fall so. Aber es gab diese Phasen der Dunkelheit, wo man ganz klar sagt, warum eigentlich noch so. Mhm. Die Welt war für mich wirklich eine Gefahr und das führte zu so einer Agitiertheit, zu einer ganze Zeit. Und ich hatte so den Eindruck, dass ich zwar komplett müde war, aber immer eine Anspannung im Kopf hatte, die einfach immer so nach oben sich in Panikattacken so, würde ich das jetzt für mich formulieren.
Ja, ist sehr, sehr schön formuliert, ne? Sehr schön formuliert. So berichten es viele, viele Patienten, diese innere Daueranspannung. Ne? Ich frage meine Patienten, manchmal fühlen sie sich, als ob sie permanent von der Prüfung wären.
Ah, ja, ja, ja.
Das ist eigentlich das Gefühl, wo die Menschen sagen, ja, genau.
Genau, ja.
Genau so ist es. Und das den ganzen Tag über.
Genau.
Und
ja.
In der Nacht auch noch. Ne? Deswegen hilft, dass man da runterkommt, wenn man sich müde macht, sozusagen. Ne? Indem man Sport macht oder schlafen, so. Ja. Erstaunlicherweise.
Ja, ne? Ja.
Mhm. Aber die Leute denken natürlich zunächst, ich habe mich überfordert. Ne? Ich habe zu viel Stress und ich brauche Ruhe, ich brauche Schlaf, ich muss in Urlaub gehen. Aber das ist nichts, was in der Depression hilft, komischerweise. Ne? Also, das ist keine Müdigkeit im Sinne von schläfrig, man schläft auch nicht leicht ein, sondern ist das Gegenteil. Das ist eine Erschöpfung bei einer inneren Daueranspannung. Mhm. Das ist was ganz anderes. Es ist nahezu das Gegenteil von Schläfrigkeit.
Und es ist wirklich so, dass man diese Anspannung selber auch nicht sieht, würde ich noch mit einstreuen. Also man selber, wenn man jetzt nicht die Aufklärung hat oder das Bild, mir selber ist es nicht klar gewesen. So. Für mich war das immer ein Ergebnis von individuellen Entscheidungen. Und du hast dich halt blöd angestellt oder du managst das falsch oder du machst was verkehrt und so. Deswegen finde ich so dieses, ja, drüber reden, so sinnig, weil ich hätte das, wäre das anders angegangen, ja. Also was mir zum Beispiel auch total geholfen hat, ist so versuchen, diese Gedanken so ein bisschen einzudämmen, wobei das ja eine Ebene drüber ist. Das ist ja nicht wirklich auf diesen Hirnmechanismus eingegangen, den Sie beschreiben, dass da wirklich im Gehirn chemisch was anderes abläuft. Würden Sie das so sagen? Oder?
Für mich sind es eigentlich zwei parallele Sichtweisen. Meine Patienten, wenn die mich fragen, ist Depression eine seelische oder eine körperliche Erkrankung, dann sage ich immer, das ist wie bei einer Medaille mit zwei Seiten. Wir können uns den Menschen als Ganzes anschauen. Was hat er erlebt? Was sagt er? Was tut er? Was sind die Erfahrungen, die sozialen Interaktionen? Und da erleben wir zum Beispiel, dass bestimmte belastende Dinge ein Trigger sein können, dass man wieder reinrutscht. Wir haben die ganzen Symptome und wir haben hier die Psychotherapie, mit der wir behandeln können. Aber immer gibt es auch die andere Seite der Medaille, das ist das, was im Organismus passiert. Im Gehirn, aber auch in den Muskeln, im Herz, überall. Und hier gibt es eben auch Veränderungen, viele Veränderungen in der Depression, in den Botenstoffen, die man aber nicht im Detail verstanden hat bisher. Aber hier setzen eben die Medikamente an, die wirken, auch wenn der Mechanismus nicht im Detail verstanden ist. Dass sie wirken, ist in vielen Studien eindeutig belegt. Und das sind zwei Sichtweisen und die sind beide gültig. Ja, und immer sind beide Sichtweisen da, wie eben auch die zwei Seiten einer Medaille. Das sind sich ergänzende Sichtweisen, also nicht entweder oder. Ja, früher hat man unterschieden zwischen der endogenen Depression, wo der Körper sozusagen schuld ist, und dann die exogene Depression, wo die Lebensumstände schuld sind. Das macht man heute nicht mehr, ne, weil es sind eigentlich immer beide Seiten, die man anschauen muss.
Trat denn so eine Panikattacke plötzlich auf? Also du sitzt hinter der Bühne, es geht gleich los und auf einmal?
Nein.
Die Angst, auf die Bühne zu gehen, das hat
es nicht. Nein. Es wäre ja besser gewesen, wenn das vor der Bühne, weil dann hätte ich einen klaren Trigger gehabt. Dann hätte ich ja gewusst, bei mir, ich saß in der Bahn und dachte, ich sterbe jetzt. Jetzt ist vorbei. Also wirklich so dieses Gefühl von impending doom, ja. Untergangsgefühle, Hals wurde eng und wie oft, also ich glaube, ich habe 5, 6 Mal den Krankenwagen mal gerufen, auch mal bei Fernsehaufzeichnungen schon, habe gesagt, ich kann jetzt nicht so und dann immer wieder, ja, ist nix und so und die Herzangst ist, glaube ich, auch so, weil mein Vater hat dann erzählt, so, ja, so ging es mir auch, als ich einen Herzinfarkt hatte, wo ich dachte, ja, das sind genau die Bilder, die ich brauche. Und das heißt so, der Kopf hängt sich dann da dran und spinnt dann daraus so Schutzmechanismen. Ja. Es könnte das sein. Es könnte das sein. Ja. Es könnte das sein. Und du bist dann einfach in einer konstanten Selbstbeobachtung, so habe ich es erlebt, und jede Facette, jede Empfindsamkeit in deinem Körper, der traust du nicht mehr über den Weg. Ah, das könnte das sein, ja. Das könnte das sein und so. Und das war von diesem, sage ich mal, in sich gekehrten Blick, was meine Panikattacken angeht, dass man nicht jedem Empfinden nachgehen muss. Das hat bei mir so 2 Jahre gedauert, bis ich da so Fortschritte für mich merken konnte. Mhm. Und ich sagen kann so, ich steige heute mal wieder in den Flieger. Ich bin geflogen in die Schweiz. So, ja. Also das ist für mich immer noch ein Thema. Ich habe immer noch
tatsächlich,
so, ja, immer noch so ein Thema, wo ich dachte, muss ich immer noch so diesen Ruck geben, so, nein, ich steige da jetzt ein.
Ja, ist es dann so in dem Fall konkret Flugangst?
Es ist Flugangst, ja. Eigentlich Absturzangst. Ja. Ne? Fliegen ist ja okay, aber es ist das Abstürzen. Es ist das Abstürzen, Herr Schmidt, was mich sorgt. aber es ist wirklich so, ich verarbeite es dann, habe da auch im Programm Geschichten drüber und so. Aber heute würde ich sagen, so, ich steig da ein und flieg.
Ja.
Ja, aber es war Zeiten, wo ich, sagen wir mal, ich hatte Auftritt in Kleve.
Das Niederrhein.
Ist von Köln, genau. Ist
wunderbar.
Von Köln, 1:20.
Große Kathedrale.
Ja, leider nicht vollbekommen. Und da bin ich dann hingefahren und musste auf dem Weg zu meiner Vorpremiere 3-mal anhalten, weil ich das Gefühl hatte, so, ich kann nicht. Aber ich bin halt immer wieder dann, weil ich die Bildung hatte in der Therapie, dass man sagt, weiterfahren, ein Schritt nach dem anderen. Und dann fahren sie halt nochmal 2-mal raus oder so.
Ja.
Aber bleiben sie da am Ball einfach so. Und ich habe das ja auch selber erlebt im Flieger, dass Leute sich Begleitpersonen mitnehmen. Also so Therapeuten, die mitfliegen und sagen, so, wir starten jetzt und wir machen das und so. Und da habe ich mal auch eine Frau, war ganz zufällig, so eine Begegnung, dass seine Frau total aufgelöst war und oh, ich habe es geschafft und so. Und es ist dieses Erfolgserlebnis danach. Ja. Was einen dann halt dann bestärkt.
Und man muss es sagen, es ist sehr lustig. Ich saß mal im Flugzeug, als ein Kurs den Abschlussflug machte. Der ein Wochenendseminar gewesen. Und es ist wirklich lustig, weil es gibt schon Applaus, wenn sie es schaffen, ins Flugzeug reinzugehen.
Ja.
Dann kommen erste wieder Angstvorgänge, wenn die Maschine startet, obwohl die Geräusche genau erklärt werden, was das bedeutet und so weiter. Und also es ist sicher die Hölle, wenn es einen trifft, aber um es von außen zu sehen, hat es auch eine komische Seite. Ich könnte mir auch vorstellen, in unserer Branche, wenn es heißt, wen habt ihr diesmal in der Sendung, Maxi Stettenbauer, habt ihr schon den Notarztwagen angemacht?
Ja.
Weil er lässt sich ja 2-mal pro Sendung einliefern.
Ja, ich habe das auch in den Verträgen drin mittlerweile. Aber es ist wirklich so, ich habe da beide Perspektiven drauf.
Ja.
Ich habe einmal diese Außenstehenden, weil man natürlich als Komiker denkt, okay, man ist ja immer auf Materialsuche so. Und was ich wirklich zu 100% sagen kann, ist, wenn man selber nicht drin steckt, ist es wirklich fragwürdig, was da manchmal passiert. Aber wenn man drin steckt, ist es die Hölle.
Das ist wirklich klar, ja.
Also ich habe da auch Freunde, die dann zu mir sagen, es sind doch nur Gedanken. Und denen würde ich am liebsten einfach einen Baum ins Gesicht werfen und sagen, warum blutest du, ist doch nur Papier. Ja, also
das ist aber jetzt aus deinem Programm, gib es zu, oder?
Ich gebe es zu, ja.
Aber sehr gut, aber sehr, sehr gut, ja.
Bietet sich an, aber es war wirklich, und ich könnte auch heute nicht so drüber reden, wie ich es jetzt gerade mache. Also das ist für mich auch eine neue Entwicklung.
Ja, aber da muss man auch zum Beispiel sagen, jemand, der da wirklich auch ein großes Tor aufgemacht hat, Thorsten Sträter, den wir auch hatten im Podcast und auch live zwar aufgetreten, das hilft dann Leuten schon sehr, wenn so jemand man muss ja wahnsinnig lachen, wenn er das schildert.
Ja,
weil er eben da auch damit befasst ist und durchgegangen ist und so. Also wenn es jemand, so wie es seinem Beruf entspricht, schildert, kann das ja auch eine hilfreiche Komponente haben.
Da wird aber eine Sache, möchte ich da einstreuen, weil ich Thorsten auch ein bisschen kenne und auch in meinem Fall, es muss einem wirklich besser gehen.
Ja,
also es muss einem wirklich besser gehen, dass man das kann. Also auch die Entscheidung, das öffentlich zu thematisieren. Ich wusste schon genug, dass ich sage, geht's mir denn wirklich besser?
Ja.
Also kann ich da als Ansprechpartner zur Verfügung stehen?
Ja,
oder bin ich selber noch davon betroffen.
Ja.
So, also hänge ich noch zu sehr drin. Ja, das ist ganz entscheidend, damit man da das so machen kann, finde ich.
Du bist verheiratet, hast eine Tochter?
Ja, offiziell. Ja. Wie gesagt, ich komme aus der Schweiz. Nein, nein. Also ich habe die beste Frau der Welt und das beste Kind der Welt habe ich.
Und wie gehen die damit um? Oder betrifft die, kriegen die das noch mit? Oder bist du schon, hast du erst geheiratet und bist Vater geworden, nachdem du da schon, ich sage mal, eine Phase der Heilung
meine Frau, mit der ich jetzt schon seit fast über 10 Jahren zusammen bin, die hat weite Teile des Weges mitgemacht. Und weil ja auch die Frage ist immer,
was können denn Angehörige machen?
Ja.
Was können denn, ist ja mit einer der Fragen, die ich immer am meisten so bekomme. Also ich muss da sagen, man kann immer wieder sagen, dass man da ist, aber ab einem gewissen Punkt, wir sind an einem Punkt gekommen, wo meine Frau und auch, ich habe das auch verstanden, sagen kann, so irgendwo beginnt hier dein Bereich, irgendwo beginnt hier deine Verantwortung. Wir haben das jetzt angeguckt, wir kennen die Symptomatik, wir wissen, was da los ist, aber ich sage es immer so, ich finde, man muss als Betroffener irgendwann in eine Verantwortlichkeit gebracht werden, also sprich, man muss erklärt bekommen, was es ist, was man machen kann, wo es ist und dann irgendwann muss man auch wirklich den Schritt dann machen. So. Und da muss man auch sich dem angehen, wie auch immer. Man muss ja sagen, ich war ja in einer Situation, wo ich selber ja was machen konnte. Jetzt gibt es halt Symptomatiken, die so massiv sind, wo es überhaupt gar keine Frage mehr gibt, wo man die Klinik braucht, wo man medikamentöse Einstellung braucht und so. Und bei mir in der Therapie war immer so, wo ich mit dem Therapeuten zusammen immer war, so, wir haben immer noch das Gefühl, dass wir da selber was machen können, so, auch beide, wo wir das Gefühl haben, so, ja, das ist von der Symptomatik nicht zu spaßen, also das ist eigentlich schon nicht easy, aber wir versuchen es jetzt, gerade weil ich halt so starke Vorbehalte hatte, so. Und deswegen irgendwo auch sagen, man kann als Partner eines Betroffenen oder Angehöriger immer wieder sagen, man ist da, aber es ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jemand zu nahe trete, völlig okay, dass man auch auf sich selber schaut, dass man sagt, dass man sich davon nicht allzu sehr anstecken lässt oder kaputt machen lässt. Leicht gesagt, ja, leicht gesagt, aber ich finde, das ist okay, wenn man auch, wenn man mit jemand Betroffenen zusammenlebt oder den in der Familie hat, dass man auch mal nachmittags sagt, ich mache mir jetzt keine Gedanken drum, das ist jetzt gerade nicht auf meiner Priorität, ich habe auch noch ein eigenes Leben, außer die Krankheit dieses Menschen, der mir wichtig ist. Also Abgrenzung finde ich in einem Rahmen völlig in Ordnung und notwendig, dass man auch helfen kann.
Herr Professor Hegel, haben wir auch jedes Mal eigentlich das Thema.
Mit den Angehörigen. Bei Ihnen ist es ja schon so, dass Ihre Frau sich auskennt. Ne? Das ist schon mal das Erste und Wichtigste, ne? Weil man dann das veränderte Verhalten nicht persönlich nimmt, als ein sich gehen lassen oder Lieblosigkeit, sondern man kann es eben einordnen als ein Krankheitszeichen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Und auch, dass die Angehörigen wissen, sie sind nicht schuld, auch wenn man gestritten hat. Ne? Und sie sind nicht verantwortlich für die Heilung. Das ist etwas, was Angehörige sehr entlasten kann und auch schlechtes Gewissen rausnimmt, was meistens keine gute Wirkung hat, weder auf den Erkrankten noch auf die Beziehung. Und das scheint bei Ihnen ja alles mehr oder weniger der Fall zu sein. Auch, dass man nicht den Erkrankten mit Samthandschuhen anfassen muss, das haben Sie ja gerade auch sehr schön formuliert. Das ist auch etwas, was man immer wieder auch sagen muss. Und wenn jemand tief drinsteckt, ist oft eine ganz wichtige Aufgabe der Angehörigen, den Weg in die Behandlung zu bahnen. Also zu motivieren, ich mache einen Termin aus, ich gehe mit dir hin, du brauchst Hilfe, ich kann das sehen, auch wenn du dir nichts davon versprichst, wir gehen trotzdem hin. Also da auf den Erkrankten einzuwirken, sich einfach nach den Leitlinien ganz offiziell behandeln zu lassen. Mhm. Und ganz generell, wenn man es kann, die Depression wie jede andere Erkrankung aufzufassen. Eine Blinddarmentzündung, ein Diabetes, ein Rheuma oder irgendwas anderes. Das ist die Haltung, die man eigentlich haben sollte. Die richtige Haltung zu dieser Erkrankung Depression. Und dass man da auch die ganze Mystik und irgendwelche Geheimnisse, natürlich ist es auch eine merkwürdige Erkrankung, keine Frage, aber man muss es nicht übertreiben in diese Richtung, sondern es ist eine Erkrankung wie andere auch. Das lernt man eigentlich am besten, wenn man wie ich das Privileg hat, dass man halt viele, viele, viele Menschen gesehen hat, dann sieht man, wie das immer wieder das Gleiche ist. Ne? Die Themen sind anders, aber das Prinzip, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Anspannung, Schlafstörungen, Schuldgefühle, das ist immer das Gleiche. Herr Schmidt, das können Sie, glaube ich, auch bestätigen, wie sehr sich das immer ähnelt, immer mit anderen Inhalten und anderen Lebensumständen, aber im Grunde ist das immer sehr, sehr ähnlich. Ne?
Also, es schildern alle zu 90% auch einen identischen Ablauf, ja. Was man sehr, sehr häufig halt hört, ist auch diese Angst, sich überhaupt in Behandlung zu begeben. Mhm. Und was auch alle sagen, es hat nichts zu tun mit einem Burnout oder mit einem Durchhänger oder schlecht drauf sein, sondern wenn es einen erwischt, ist Schicht im Schacht. Man schafft eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Und was wir auch immer wieder hören, ist, als ein
stark strukturierter Tagesablauf dann in der Klinik vorgegeben wurde, hat es geholfen, egal wie banal der ist.
Ja, das ist genau das Ding, weil ich halt dann auch angefangen habe, mir eine Struktur zu bauen. Ja. Weil ich war ja, man muss ja, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, ich habe nie in meinem Leben gearbeitet. Das habe ich ja nicht.
Was bist du? Hast du studiert?
Ich habe nichts studiert.
Wirklich?
Ich habe einfach nur...
Du hast so einen Schulabschluss
in etwa. Ja, bayerische mittlere Reife entspricht einem Abitur in Berlin. Ja,
so und
habe ich halt gemacht. Ich habe ein Volontariat, also ich habe volontiert und so. Wo? Aber bei einem Fernsehsender Giga hieß der. Das war Videospielsender in Köln, Düsseldorf. Ja. Da habe ich volontiert, habe ich mein Tetris-Diplom gemacht und lief sehr gut. Aber da war nicht so wirklich dieses strukturierte Aufstehen und so weiter. Und mir ist es gerade wieder aufgefallen, ich habe hier in der Parkgarage am Dom geparkt.
Ja, ja.
Und ich habe auf der Seite geparkt, wo null Auto stand. Es war alles frei. Und ich musste tatsächlich zweimal neu ansetzen, dass ich gerade drin stehe. Ja. Es ist tatsächlich schwieriger, gerade zu parken, wenn keine Autos daneben stehen.
Ja.
Was für mich wieder so eine Analogie war, so Struktur hilft echt, den Verstand zu beruhigen, weil man einfach sagt so, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das. Und du musst nicht im Kopf in die Zukunft oder in die Vergangenheit, sondern du bringst um 9 die Kleine in die Kita. Dann hast du von 9:30 bis 10 hast du die Korrespondenz und dann hast du deine Schreibzeit und dann ab 15 Uhr holst du die Kleine wieder ab und so. Und das ist es. Das hat bei mir wirklich enorm geholfen.
Das ist auch ein Teil der Psychotherapie. Ich weiß nicht ganz genau, was bei Ihnen das Thema ist, aber dass man einen Wochenplan macht, wo man sagt, in der Stunde mache ich das, da mache ich mal gar nichts, da mache ich Sport, da räume ich die Küche auf oder was auch immer. Das ist ein Bestandteil der Psychotherapie, dass man einfach eine Struktur hat und damit auch ein bisschen mehr im Jetzt lebt. Ne?
Ja.
Denn wie Sie
ja
gerade gesagt haben, das ist ja immer das Vergangene schuld, das einen quält oder Sorgen, was die Zukunft angeht. Ne? Und wenn man das nicht nur in Sorgen und Schuldgefühlen sich bewegt, sondern einfach die Dinge, die jetzt so anstehen, macht und mehr in der Gegenwart lebt, wenn man so schön sagt, dann ist das oft ganz hilfreich in der Depression. Gibt es ja auch neue Behandlungsansätze, so achtsamkeitsbasierte Ansätze, die ja auch dieses im Jetzt-Leben, im Hier und Jetzt ja auch sehr betonen.
Jetzt haben wir heute, glaube ich, schon viel im Gespräch geklärt, dadurch, dass Sie mit am Tisch sitzen. Aber trotzdem habe ich noch eine Sache. Und du hast es ja ganz zu Anfang gesagt, wie war die spezielle Definition der Depression, die du hattest?
Das Wort hochfunktionale Depression.
Also Herr Professor Jäger, scheint verschiedene Depressionsformen zu geben.
Ja, das ist jetzt nicht eine eigenständige Form, aber es gibt einfach viele Menschen in der Depression, die halt mit viel Energie und mit letzter Kraft die Fassade hochhalten können und auch ihre Dinge auch noch erledigen können. Da muss man nicht unbedingt einen eigenen Namen dafür geben. Mhm. Aber was bei Ihnen zu überlegen wäre, weil Sie sagen, es ging schon mit 16 los und war eher so permanent vorhanden. Es gibt ja die Diagnose Dysthymie. Dysthymie ist auch eine Depressionsform, die im frühen Jugendalter beginnt und eben anhaltend ist. Mindestens 2 Jahre, sonst sind die Kriterien der Diagnose nicht gegeben, aber die nie so schwer sind wie eine richtige depressive Episode. Und wenn man beides hat, und Sie haben sicherlich auch richtige schwere Episoden gehabt, die haben Sie ja sehr eindrücklich geschildert, dann spricht man auch von Double Depression, also eine doppelte Form der Depression.
Dann sage ich vielen Dank.
Ja, ich danke. Vielen
Maxi
Dank.
Schellbauer, Herr Professor Jäger.
Vielen Dank.
Sehr, sehr nett von Ihnen.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, Ihnen fürs Zuhören. Sie können uns überall dort hören, wo man Podcasts hören kann und natürlich in der ARD Audiothek. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören, wenn es wieder heißt Raus aus der Depression, unser Podcast von NDR Info in Kombination mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt. Danke für Ihr Interesse und alles Gute bei anderer Gelegenheit.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Thank you.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Russland wird die Osterwaffenruhe für die Ukraine nicht verlängern. Aus dem Kreml hieß es, Präsident Putin habe keinen entsprechenden Befehl gegeben. Die gestern von Putin verkündete Waffenruhe endet heute Abend. Beide Seiten haben sich gegenseitig in den vergangenen Stunden vorgeworfen, sich nicht daran zu halten. Stefanie Markert.
Putin hatte sich bei der überraschenden Verkündigung der Waffenruhe die Tür offen gelassen, bei, wie er es nannte, feindlichen Provokationen zurückzuschlagen. Und der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gesagt, man werde Russlands Verhalten spiegeln, auf Stille folge Stille, auf Angriff ein Gegenschlag. Damit könnte Selenskyj recht behalten, der von vornherein skeptisch war und die Feuerpause als reine PR abgetan hatte.
Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. In der Osterbotschaft wurden der Antisemitismus sowie der Krieg in Gaza kritisiert. Außerdem wurde für Frieden für die Ukraine gebetet. Die israelische Armee hat eingeräumt, bei den tödlichen Schüssen auf Rettungskräfte im Gazastreifen schwerwiegende Fehler gemacht zu haben. Ein Armeesprecher erklärte, unter anderem seien Befehle missachtet worden. Ein Offizier werde deshalb seines Postens enthoben. Bei dem Beschuss der Rettungskräfte waren vor knapp einem Monat 15 Menschen getötet worden. Das Ergebnis der Umfrage in der Berliner CDU zum Koalitionsvertrag ist da. Die Mitglieder gaben der Einigung mit CSU und SPD auf Bundesebene im Schnitt die Schulnote 3. Jeder zweite Teilnehmer hält die geplante schwarz-rote Koalition demnach für die vernünftigste Option, aber nur etwa jeder zehnte begrüßt sie ausdrücklich. Auswirkungen hat die Umfrage nicht. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. In der Bundesliga hat Dortmund ebenfalls 3:2 gegen Mönchengladbach gewonnen. Augsburg und Frankfurt trennten sich 0:0. Zwischen St. Pauli und Leverkusen steht es aktuell 0:1. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin Hannover 37:33 geschlagen. Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga 89:68 gegen Frankfurt gewonnen und in der Formel 1 hat der Australier Oscar Piastri